Bevor wir in die nächste Palipod-Episode einsteigen, ein kurzer Werbehinweis. Das Nachdenken über Sterben, Trauer und Verlust ist wichtig. Aber auch schwierig. Reden macht uns meistens noch mehr Mühe, weil wir vielleicht gar nicht wissen, wo anfangen. Warum also nicht zuerst einmal über Sterben schreiben, um mal zu schauen, wie es tut? Für das gibt es den Workshop «Schreiben über Sterben» von der Elena Ibello. Der zweitägige Workshop findet in kleinen Gruppen statt. Neben dem Schreibimpuls und der Begleitung im Schreiben helfen auch professionell geführte Atemimpulse dabei, in diesen anspruchsvollen Themen Ruhe und Gelassenheit zu finden. Ich habe selber so einen Schreibworkshop mitgemacht und war beeindruckt, wie achtsam Elena Ibello anleitet und auf dem Weg zum Finden der eigenen Worte begleitet. Sie ist Autorin und Host vom Podcast «Das letzte Stündli» und hat zum Thema Schreiben über Sterben geforscht. Entsprechend gross ist ihre Erfahrung. Abgeschlossen wird der Workshop, der übrigens nächstes Mal im November stattfindet, mit einem Abendtreffen ein paar Wochen später. Weitere Infos gibt es unter ibello.ch/schreiben-sterben. Schaut rein, es lohnt sich.
Es geht primär einmal um die Entlastung von Familien mit einem schwerst pflegebedürftigen Kind. Man muss sich einfach vorstellen, dass das so einschneidend ist für eine Familie, wenn das Kind ist, das vielleicht 24 Stunden in irgendeiner Form Pflege, Betreuung, Beobachtung braucht und die Familie das zusammen natürlich mit ambulanten Pflegedienst bewältigt, vielleicht auch innerfamiliär noch Unterstützung hat. Aber das ist wirklich eine schwierige Situation für eine Familie.
Willkommen zu einer neuen Episode von Palipod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Palipod reden wir über Palliativcare und vor allem reden wir über das Leben, wo auch mit einer akuten oder chronischen unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Der Palipod ist eine Produktion von Onda Productions, ein gemeinnütziger Verein, der dazu beitragen will, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns bewegen. In dieser 5. Episode der Staffel zu Palliativcare für Kinder, der pädiatrischen Palliativcare, dürfen wir in ein deutsches Kinderhospiz hineinschauen. Und das zusammen mit der Pflegefachfrau, der Pia Sondricker-Strauss. Sie kommt zwar aus der Schweiz, lebt und arbeitet aber schon seit vielen Jahren in Süddeutschland. Im Kinderhospiz St. Niklaus im allgäuischen Bad Grönenbach, wo Pia Sondrecker seit 15 Jahren tätig ist, sind in den letzten Jahren etliche VertreterInnen von der Schweizer Kinderhospizprojekt schnuppern. Und auch uns nimmt Pia Sondrecker-Strauss mit auf einen virtuellen Besuch in ein farbiges und offenes Haus voller Leben. Pia Sondrecker, mit dir habe ich einen Gast heute hier aus Deutschland.
Genau.
Du hast aber Schweizer Wurzeln, da erzählst du dann sicher noch etwas dazu. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf.
Du arbeitest in einem deutschen Kinderhospiz in St. Niklaus in Bad Grönenbach. Das ist in Bayern, habe ich glaube ich richtig gelesen. Genau. Die Frage sei jetzt gleich erlaubt, wie kommst du auf Deutschland?
Ja, also ziemlich langweilig oder auch ziemlich spannend. Das ist, ich bin mit 30 nach Deutschland, weil mein Mann aus Kempten ist. Mhm. Und bin nach kurzem, aber intensivem Überlegen, haben wir uns entschieden, jetzt erstmal nach Kempten zu ziehen.
Ja.
Dort bin ich jetzt, also ich wohne jetzt nicht mehr in Kempten. Aber das war so mein Grund, um nach Deutschland zu gehen.
Mhm. Also der Liebe wegen, wie man so sagt.
Oder? Ganz genau,
mhm.
Ja.
Mhm. Dann reden wir doch gerade über deinen beruflichen Werdegang. Den familiären haben wir jetzt quasi
ja,
schon.
Ja.
Ja, wie bist du das geworden, wo du bist?
Ich habe in Chur Krankenpflegeschule gemacht und habe eigentlich nur kurz dann in der Pflege, also für Erwachsene, gearbeitet und bin dann an der Krankenpflegeschule, wo ich auch die Ausbildung gemacht habe, habe ich dort als Unterrichtsassistentin gearbeitet und bin dann in Zürich an, damals hat es noch Kaderschule geheissen, gegangen. Habe Lehrerin für Pflegeberufe, das heisst inzwischen auch anders, gelernt und habe dann wieder in Chur an der Krankenpflegeschule unterrichtet. Und kurz auch noch in Uster. Und bin dann mit knapp 30, habe ich meinen Mann kennengelernt, sind wir nach Deutschland. Und nachdem unsere Kinder so alt waren, dass wir wieder arbeiten konnten, nach 5 Jahren, habe ich auch in Deutschland in einer Fachschule für Altenpflege unterrichtet und bin dann in die ambulante Kinderintensivpflege gewechselt.
Ja.
Das habe ich auch wieder ziemlich lang gemacht.
Kannst du vielleicht schnell sagen, was ambulante Kinderintensivpflege ist?
Ja, ich bin dort angestellt in einem Pflegedienst und der übernimmt die Pflege von Kindern, die daheim in der Familie Pflege brauchen. Sei es, dass sie beatmet sind, sei es, dass sie einfach sehr schwer pflegebedürftig sind. Und das heisst, wir sind ein Team gewesen, wo heimgegangen ist zu diesen Familien und die Pflege von diesen Kindern übernommen hat. Das sind Schichten gewesen, bis zu 8 Stunden oder zu Nacht 11 Stunden.
Ja.
Das, bei fitteren Kindern ist das auch so gewesen, dass man Schulbegleitung gemacht hat. Also ich bin über einen ganz langen Zeitraum bei einem Kind war, wo man dann schulvorbereitende Einrichtung begleitet hat, dann Kindergarten, dann Schule. Also das habe ich 8 Jahre gemacht und ein Kind habe ich wirklich von Anfang bis am Schluss begleitet. Also bis am Schluss,
bis
ich gegangen bin. Er ist inzwischen erwachsen und geht ihm recht gut. Aber er hatte eine Form von Beatmung und hat halt immer müssen beobachtet, unterstützt und betreut sie.
Ja, genau. Und jetzt bist du also im Kinderhospiz in Bad Grönenbach. Was machst denn du dort? Was sind deine Aufgaben?
Also ich bin zum Teil in der Pflege, zum Teil in der Pflegedienstleitung. Ich bin stellvertretende Pflegedienstleiterin und bin in dieser Funktion vor allem für Schülerinnen, Praktikantinnen, Hospitantinnen, Einschaffen von neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zuständig. Also im weitesten Sinn Anleitung und Personalmanagement, könnte man vielleicht sagen, zuständig. Und den anderen Teil mache ich Betreuung der Kinder, Pflege von der Kind, Betreuung von der Familien auch und nebenzu noch, vor allem wenn ich dann so Bürotage habe, ist halt das Alltagsgeschäft, wo man ans Telefon geht, schaut, wie man Leute ersetzen kann, die ausfallen wegen Krankheit oder Familien, die nicht anreisen können, aus irgendeinem Grund, wo man einen Ersatz sucht. Einfach so das Tagesgeschäft, Hauptteil ist Anleitung, Mentorentätigkeiten und Pflege.
Kannst du vielleicht sagen, wie viele Mitarbeitende sind ihr dann im Kinderhospiz?
Also uns ist ganz wichtig, dass alle Bereiche zählen zum Team. Also angefangen von der Verwaltung über das Hauswirtschaftsteam. Das kann ich dann vielleicht noch ein bisschen genauer erzählen.
Ja.
Dann über die Pflege. Also wir sind über 50 Leute alles in allem. Und in der Pflege mit Teilzeitstellen sind es plus minus 30. Und das sind ganz verschiedene Bereiche. Und ein ganz wichtiger Teil natürlich auch der psychosoziale Bereich, der nicht in Pflege hinein, also das gilt nicht zu der Pflege dazu, sondern das ist auch eins von den vielen Teams, die wir im Haus haben.
Ja, okay. Wir stecken ja noch total in den Babyschuhen in Sachen Kinderhospiz in der Schweiz. Kannst du vielleicht sagen, wie ein Kinderhospiz in Deutschland funktioniert? Für was ist es da?
Ja, also es geht primär einmal um Entlastung von Familien mit einem schwerst pflegebedürftigen Kind. Man muss sich einfach vorstellen, dass das so einschneidend ist für eine Familie, wenn das Kind ist, das vielleicht 24 Stunden in irgendeiner Form Pflege, Betreuung, Beobachtung braucht und die Familie das zusammen natürlich mit ambulanten Pflegedienst bewältigt, vielleicht auch innerfamiliär noch Unterstützung hat. Aber das ist wirklich eine schwierige Situation für eine Familie, damit umzugehen. Und wir bieten als Kinderhospiz Entlastung. Ein Entlastungsaufenthalt, wo die ganze Familie zu uns kommt und wo wir dann einmal auf jeden Fall Betreuung, Pflege von dem Kind können übernehmen, wo wir den ganzen Alltag kochen, einkaufen. Das müsst ihr ja dann alles nicht machen. Es ist für alles gesorgt. Und dann sind natürlich Angebote vom psychosozialen Bereich, dass Gespräche stattfinden können. Es können aber auch einfach Unternehmungen wie ein Ausflug oder man geht in die Werkstatt etwas basteln, eher wie vielleicht auch auf einer Reha, aber halt immer individuell auf die Familien zugeschnitten, die jetzt gerade da sind, dass die Unterstützung haben, Entlastung haben, sich regenerieren können. Aber ganz wichtig auch, dass sie sich auseinandersetzen können mit ihrer Situation und da auch Begleitung haben, Unterstützung haben, dass weil das ist schon, also es soll nicht einfach nur ein Spassaufenthalt sein, sondern die Möglichkeit, über das zu reden, was sie betrifft, die Sorgen ums Kind, die Sorgen um die Geschwister, die Kind, Partnerschaft, also dass das alles Thema sein darf und auch, wie das vielleicht jetzt weitergeht mit dem erkrankten Kind, also von Aufenthalt zu Aufenthalt sich die Situation vielleicht verschlechtert, in Anführungs- und Schlusszeichen, Sachen, die es letztes Mal können, da mal vielleicht nicht mehr kann, die es abbaut, wo die Krankheit ausprägter ist. Und da wollen wir den Familien so eine Anlaufstelle bieten, um einerseits sich erholen, andererseits sich auseinandersetzen und Unterstützung kriegen
dabei. Okay. Gibt es denn ein Limit, ich sage jetzt mal im Jahr, wie lange das eine Familie oder wie oft, wie häufig eine Familie darf kommen oder kann kommen?
Ja, das ist ganz klar geregelt. Es ist so, dass in Deutschland ist so, dass die Krankenkasse zahlt einen Beitrag für das erkrankte Kind an die Hospizaufenthalt. Wenn das Kind eine lebenszeitlimitierende Erkrankung hat, dann ist das damit, also das ist Legitimation oder wie soll ich sagen, einfach dann darf es zu uns, das Kriterium, genau, um in ein Hospiz zu kommen. Das stellt der Kinderarzt oder der Hausarzt aus. Und dann haben die das Anrecht von der Krankenkasse, 28 Tage unterstützt zu werden.
Ja, im Jahr einfach.
Im Jahr. Und das heisst nicht, dass die 28 Tage jetzt zu uns kommen, am Stück oder so. Die sind dann vielleicht 10 Tage im Winter, wenn es schön ist und Schnee hat, bei uns im Allgäu. Und dann gehen sie vielleicht noch 10 Tage in Hamburg. Das gibt es, dass die in verschiedene Kinderhospiz gehen und das auch nutzen. Aber die meisten haben wirklich so ein, zwei Anlaufstellen, weil sich mal auf das Kind können einstellen können, da kann man nicht von einem Hospiz ins andere.
Genau,
es gibt ja dann schon auch Unterschied im Hospiz. Und es ist auch im Moment nicht so, dass die 28 Tage von allen ausgeschöpft werden können. Weil wir haben eigentlich viel mehr Anfragen für Aufenthalt, als was wir Plätze anbieten können. Aber die 28 Tage wären mal bewilligt und finanziell unterstützt.
Das sind, du hast es vorhin gesagt, lebenszeitlimitierende Erkrankungen. Kannst du da vielleicht ein bisschen genauer sagen, was für Kinder dann Anspruch haben jetzt auf das? Oder wie Familien mit was für Erkrankungen bei den Kindern?
Also grundsätzlich kann man sagen, die Kinder können ab Geburt zu uns kommen, wenn sie wenn die Diagnose gestellt ist und die Kriterien erfüllt sind. Und wir nehmen die Kinder, bis sie 18 sind, auf. Nehmen wir sie auf. Mhm. Wenn sie schon mal bei uns sind, dann kann man sie auch dann, bis sie 27 sind.
Ah, tatsächlich, so lange.
Ja. Mhm. Also so lange zahlt die Krankenkasse den Beitrag. Was für Erkrankungen, das sind Stoffwechselstörungen oder Gendefekte, dann Muskelerkrankungen wie auch spinale Muskelatrophie. Es sind Unfälle, also wo ein Kind nach einem Unfall Wachkoma. Es sind sehr viele Kinder mit Anfallsleiden, also Krampfanfällen, ja, epileptischen Anfälle und dann natürlich Lungenerkrankungen, Herz.
Also auch eine grosse Bandbreite.
Eine sehr grosse Bandbreite. Und was ich sehr bezeichnend finde, ist, dass auch wenn wir Kinder haben mit der gleichen Diagnose, die sich überhaupt nicht gleichlich zeigen.
Ja.
Und man auch merkt, also SMA, spinale Muskelatrophie, ist vor 12 Jahren, hat sich das noch ganz anders gezeigt, als sich es heute zeigt, weil einfach andere Therapieformen auch zur Verfügung stehen, anders Hilfsmittel, Beatmung. Also man merkt auch, ich meine, ich bin jetzt 15 Jahre bald im Kinderhospiz und selbst in der, meine ich jetzt mal, nicht allzu lange Zeit sich viel Entwicklung abzeichnet.
Also allein schon das, wenn wir nochmal das aufnehmen, was du vorhin gesagt hast, dass man vielleicht eben in verschiedenen Kinderhospizen dann sich einlädt. Es ist ja doch wahrscheinlich recht wichtig, dass ein Kinderhospiz ja auch eine Familie kennt, das Kind kennt mit all seinen Problematiken. Und das, eben, das ist ja auch immer wieder, muss man sich ja auch zuerst darauf einstellen, oder? Ich glaube, darum wird es wahrscheinlich schon Familien geben, die dann sehr gerne immer ins Gleiche gehen, oder?
Ja, absolut. Ja. Wo das auch ganz klar sagen, wir kommen nur zu euch.
Ja.
Weil wir das Kind kennen. Und wir, also das ist eines der zentralen Sachen in unserer Konzeption, die Bezugspflege.
Ja.
Das ist einerseits über den Aufenthalt, also die Zeit, wo die Familie bei uns ist. Man nimmt das Kind auf, macht die Pflegeanamnese und schaut, dass möglichst lang die gleichen Personen in der Pflege sind.
Ja.
Frühdienst, Spätdienst. Und dass auch nicht beide gleichzeitig wechseln, dass immer einer überlappt.
Ja,
also
der
Frühdienst ist noch da, der Spätdienst wechselt, sodass man wirklich eine Bezugspflege hat, wo man die Familie kennenlernt, das erkrankte Kind kennenlernt und das, ja, die ganze Pflege, das Handling der Kinder, das ist ja zum Teil extrem kompliziert. Und je länger als man ein Kind versorgen darf, je besser kann man es und je selbstverständlicher läuft es und je mehr andere Sachen haben Platz als nur die Pflege. Das ist ein Teil von der Bezugspflege während dem Aufenthalt. Und das andere ist über die verschiedenen Aufenthalte raus. Also wir dokumentieren die Bezugspflege. Jeder, der bei einem Kind war, es wird in der Dokumentation von dem Kind festgehalten. Und wenn das jetzt nächstes Jahr wieder angemeldet ist für einen Aufenthalt, jetzt kommt es im September zum Beispiel, meine Kollegin vom Pflegedienstleitung macht den Dienstplan und der richtet sich nach der Belegung. Mhm. Es richtet sich nicht die Belegung nach der Person, sondern wir haben zuerst die Belegung, also welches Kind kommt. Und dann schaut man, wer versorgt welches Kind.
Ja.
Und dann, weil man das dokumentiert hat, kann man schauen. Und dann ist es oft so, dass die gleiche Person, die letztes Jahr versorgt hat, auch dieses Jahr wieder übernimmt und vielleicht dann neue Kolleginnen einschafft. Und so hat man die Kontinuität über Jahre.
Ja.
Also ich habe ein Kind, die versorge ich seit 14 Jahren. Immer wieder. Man kennt Familie, man kennt die neue Geschwister, die dazugekommen sind, oder man erlebt, was in dieser Familie sich verändert.
Genau, genau, ja. Eben, also auch die anderen Teile der Familie kennst du ja dann auch, oder? Und weißt, was läuft.
Ja, es geht nicht nur ums erkrankte Kind, sondern wirklich, wir haben Familien, die am Anfang noch als Paar und Eltern gekommen sind, inzwischen getrennt sind, ist nur noch einer gekommen, dann ist die eine mit einem neuen Partner gekommen oder der Vater mit einem. Also so, wo es ganz verschiedene Konstellationen gibt. Und wenn man die Geschichte ein bisschen kennt, halt auch die Pflege neu individueller passieren kann. Und die Leute sich wirklich abgeholt fühlen und so ein Heiko-Gefühl haben, wenn sie bei uns sind. Ja.
Mhm. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ihr habt verschiedene Berufsgruppen bei euch. Kannst du das also noch ein bisschen genauer sagen? Wer schafft denn so alles in einem Kinderhospiz?
Es gehören einmal zwei Frauen, die sind in der Verwaltung. Dann ist der Geschäftsführer. Dann haben wir das Team von der Pflege. Da drin sind Fachpersonal, also von Kinderkrankenpflege, Krankenpflege, Altenpflege, Heilerziehungspflege. Sind, hoffentlich habe ich niemanden vergessen. Also von verschiedenen Bereichen aus der Pflege. Dann sind auch, also wir haben zum Beispiel nach Möglichkeit immer zwei FSJ, ich weiß nicht, ob man das kennt, freiwilliges soziales Jahr. Das sind meistens junge Frauen, junge Männer, die nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr machen und bei uns eingeschafft werden und in der Pflege unterstützen.
Ja.
Ganz wertvoll und immer sehr erfrischend, mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist so die Pflege. Dann haben wir den psychosozialen Bereich. Dort ist eine Sozialpädagogin drin, eine Montessori-Pädagogin, die auch systemische Familientherapie anbietet und aber auch Montessori-Therapie. Dann gehört dort dazu eine Erzieherin. Wir haben, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. die Seelsorgerin natürlich, ganz wichtig. Dann ist eine Maltherapeutin, also die macht heiltherapeutisch, therapeutisches Malen. Die gehören alle fest zum Team. Dann, super wichtig, die Hauswirtschaft.
Ja.
Wir kochen im Haus und es gibt keine ausgelagerten Dienste. Also die Hausreinigung gehört zum Team und das Kochteam gehört zum Team. Und dann noch unsere Hausmeister, auch ganz wichtig. Auch fürs Team, weil das alles sehr offen funktioniert. Also man hat Kontakt mit allen. Und es ist auch so, dass jetzt, es gibt Eltern, die dann sehr gerne mit der Köchin reden oder mit jemandem oder der Hausmeister geht. Es sind jetzt bei uns wirklich Männer, die Hausmeister, wo dann auch einmal ein Vater, meistens sind es Väter, die da gerne sich engagieren, also wo einfach so Möglichkeiten sind und man so viele Ressourcen hat, weil nicht alles pflegespezifisch ist, sondern es auch so Geschichten aus dem Alltag sind.
Ja. Die erfahren ja dann ganz andere Sachen von den Eltern oder von den Geschwistern.
Ja, und die kennen die Familie von einer anderen Seite und sind aber im Kontakt und auch wir sind im Kontakt mit denen. Also wenn wir eine Teamfindung machen, sind alle dabei und nicht nur die von der Pflege oder vom psychosozialen Bereich.
Wenn du jetzt uns mal so gedanklich mitnimmst durch die Räume von eurem Kinderhospiz, was gibt es da so für Bereich?
Ja, das mache ich gerne. Man kommt vorne zur Tür rein, es sieht gar nicht so gross aus, kommt zur Tür rein und dann ist dort die Verwaltung. Zwei Kolleginnen, manchmal eine. Dann ist das Büro vom Geschäftsführer und ein kleines Sitzungszimmer. Und dann kommt man durch eine Glastür und steht eigentlich mit im Herz vom Kinderhospiz. Das ist der Gemeinschaftsraum. Dort wird gegessen, also es hat Tisch und Stühle. Es hat in jedem Ecke so eine Liege, wo man auch Kinder drauflegen kann oder wo Familie sich einfach mal anlegen. Und integriert in den Aufenthaltsraum ist Küche. Also es wird dort gekocht und zwar mit Blick zum Raum, also wie man es heute auch von zum Beispiel Wirtschaft, ein Restaurant kennt.
Ja.
Und wo auch wo man im Gespräch ist, währenddem die kochen und die Familie vielleicht auch am Tisch sitzen und gerade zum Morgen nehmen, wo einfach schon mal Gespräche stattfinden. Auch wir von der Pflege oder vom psychosozialen Bereich, man sitzt, es heisst wirklich Gemeinschaftsraum, weil es ein Gemeinschaftsraum ist. Dann geht man weiter. Man könnte von zuhinterst im Haus bis zuvorderst ins Haus sehen. Also es ist so ein gerader Durchgang. Es ist ganz hell und ganz bunt. Es ist wirklich farbig. Es erinnert mehr an einen Kindergarten oder an ein Schullandheim als an ein Spital oder eine Pflegeeinrichtung. Also es ist sehr schön, sehr hell. Also wenn man durch die zweite Glastür geht, ist man im therapeutischen Bereich, da gibt es einen Snuselenraum, kennt ihr, glaube ich, oder?
Ja, das ist so.
Also mit Lichtquellen, genau, ja, und so Wasserbett, wo Stereoanlage, wo sich der Klang aufs Wasserbett übertreibt, wo es dann die Vibrationen gibt. Wo man, für uns ist wichtig, dass man es kann beruhigend oder anregend benutzen. Dass man dunkel machen kann, dass Geschwister, die Kinder können Party machen, da drin laute Musik laufen lassen. Und es ist ein guter Raum, der viel genutzt wird, auch zum Kuscheln, zum Vorlesen. Sehr schön. Dann ist das Kreativraum, der grenzt an die an den Gemeinschaftsraum an. Dort wird gemalt, dort machen wir auch unser therapeutisches Malen. Es werden die Fahnen genäht, wo wir ja dann noch drauf kommen. Es steht ein Klavier drin, man kann Musik machen und es hat ganz viele Spielsachen für geschwisterte Kinder. Und natürlich Nähmaschinen und all das.
Ja.
Schön aufgeräumt meistens. Dann ist gegenüber das Montessori-Raum, wo wirklich die Montessori-Angebote, also die ganzen Montessori-Spielsachen und Lernsachen sind, wo man, wir haben ja auch, es ist auch viel Förderung dabei, wenn wir einen Tag mit dem Kind verbringen, wo man gezielt fördern kann oder wo man mit geschwisterten Kindern kann Hausaufgaben machen oder etwas erklären. Und in dem Montessori-Raum findet auch Musiktherapie statt. Ja. Das ist von extern, kommt jemand zweimal in der Woche, macht Musiktherapie. Dort hat es eine Klangliege drin und auch sonst Instrumente und halt wirklich die Montessori-Lernmaterialien.
Kann man vielleicht ein bisschen erklären. Es ist ja vieles, wo man dann so ein bisschen tastet oder umlehrt.
Genau, und so. Das Umlehren ist bei unseren Kindern ganz toll.
Ja, ja.
Aber auch so Spielsachen, die jetzt nicht unbedingt aus dem Montessori-Bereich kommen, sondern einfach so Activity, aber nicht so hektisches Zeug, sondern es sind immer sehr schöne Sachen, meistens schwere Sachen aus Holz, die gut stehen. Und die klassischen Montessori Materialien zum Rechnen, zum Lernen, Schuhe binden, Knöpfe zumachen, Kaffee malen, also einfach schöne Sachen und viel für so mehrere Sinne, für die Ohren, für das Tasten, für das Anschauen, bunt, schön. Nebendran ist ein grosser Trampolinraum, der so quasi in den Boden hineingeht, also wo man mit dem Kind richtig schön kann Trampolin springen, wird auch super gern genutzt von den geschwisterten Kindern, auch von den Eltern. Und wir gehen auch mit den erkrankten Kindern aufs Trampolin. Erstens, um das einfach zu spüren, dass sich da etwas bewegt, wenn man drauf liegt. Dann aber auch Sekretmobilisation, bei manchen Kindern ganz super toll. Oder einfach zum Spass, zum Vergnügen. Dann ist gegenüber, haben wir ein Schwimmbad. Wo es wirklich sehr, sehr warm ist. Wir benutzen das Schwimmbad auch zum Duschen von Kindern, weil man einfach sich so viel Zeit lassen kann beim Duschen, weil es so warm ist in dem Raum. Aber dann ist natürlich auch das, also das Schwimmbad ist toll für die Eltern, für die Geschwister und für die erkrankten Kinder. Also man muss sich vorstellen, dass viele von unseren Kindern haben Orthese, haben Korsett, sind den ganzen Tag im Rollstuhl, haben viel, viel körperliche Einschränkungen, Spastiken oder Dystonien, also dass die Muskeln sich einfach nicht entspannen können. Und dann muss man sich vorstellen, wie das ist, wenn man einfach in so ein warmes Wasser und dann Wassertherapie anbietet. Mhm. Aber die meisten von den Kolleginnen und Kollegen gehen auch so einfach mit dem kranken Kind ins Wasser. Und Eltern gehen auch oft ins Wasser mit dem Kind oder einfach nur mit den Geschwistern. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was sie sich zutrauen. Mhm. Und dann kann man wirklich therapeutisch oder einfach zum Spass im Wasser sein. Mhm. Wird sehr gern genutzt, ja. Mhm. Das ist so der therapeutische Bereich. Dann kommt man durch die nächste Glastür, die ist immer offen, sind immer alle Türen offen. Dann ist man im Pflegebereich. Das sind rechts und links vom Gang sind insgesamt 8 Zimmer, also 4 und 4. Mhm. Dann ist in dem Bereich ist auch noch ein Pflegebad, ganz schön. Dann natürlich unser Stützpunkt. In Deutschland heisst das Stützpunkt. In der Schweiz sagt man, glaube ich, Stationszimmer.
Ja.
Man sucht immer noch einen Namen, einen schönen Namen für das.
Stützpunkt klingt so ein
bisschen nach Feuerwehr. Ja, ein bisschen nach Militär.
Ja, oder so, genau.
Ja. Ja. Und also wenn da jemand eine Idee hat,
ja, gut,
können Sie sich bei uns melden.
Ja. Ist gut.
Dort dokumentieren wir, man macht Übergaben zum Teil dort drin. Es ist ein grosser Bildschirm, wo man alle Kinder auf der Kamera kann überwachen, wenn niemand im Zimmer ist. Und auch Babyfon für jedes Kind und halt so die ganzen Schriftsachen. Und dann gibt es den Pflegearbeitsraum, das heisst da, glaube ich, Office. Oder?
Habe ich auch schon gehört, ja.
Wie heisst das? Dort, wo man halt schmutzige Seiten und saubere Seiten, bei uns ist das der Pflegearbeitsraum.
Das ist gut, lassen wir so stehen, versteht man. Ja.
Ja. Mhm. Und dann eben die Kinderzimmer. Mhm. 8 Stück an der Zahl und es hat viel Grünpflanzen, es ist nach oben ein Glasdach, wunderschön hell alles, ganz offen und es wird dadurch auch ziemlich heiß im Sommer. Ja. Aber dann ist über eine offene Galerie im oberen Stock sind die älteren Zimmer. Das sind dann 8 ältere Zimmer, wo auch geschwisterte Zimmer dabei haben. Also es gibt Zimmer, dort ist einfach nur ein Raum mit Dusche, Bad, also WC. Mhm. Und dann gibt es derjenige, wo 2 Räume sind, wo dann noch ein Stockbett und ein Einzelbett drinnen sind. Und in jedem Zimmer sind auch Sofa, wo man richtig bequem drauf schlafen kann. Also nicht irgendwie so eine Liege, sondern richtig gute Schlafsofa, wo man ausziehen kann und Bettwäsche und alles. Und diese Offenheit, finde ich, das zieht sich so durch den ganzen Bau durch. Also das muss man auch mögen, oder? Es schaut einem eigentlich immer jemand über die Schultern. Also man macht nie Türen zu, außer wenn man Kinder versorgt, Grundpflege macht. Ja. Aber sonst sind eigentlich immer die Türen offen und es ist wirklich eine familiäre Atmosphäre. Ja.
Man hört natürlich dann auch viel von den anderen, oder? Man hört ja wahrscheinlich immer, da sind noch andere Kinder rum und, und irgendjemand ist am Spielen. Oder?
Ja, ja, wenn dann 8 Geschwister die Kinder rum sind, dann geht es hoch her und
genau, dann
das ist keine gedrückte Atmosphäre. Also das ist viel, es ist oft laut und oft lustig und sehr bunt und sehr hell.
Ihr schreibt ja auf eurer Webseite, das Kinderhospiz St. Niklaus sei ein Ort voller Leben. Wie muss ich mir dann so einen normalen Tag bei euch vorstellen?
Man kann unterscheiden, es gibt die Anreisetage und die Abreisetage. Seit Corona ist es so, dass wir Familien gleichzeitig anreisen nach Möglichkeit und auch gleichzeitig wieder abreisen. Das sind Tage, wo es sehr wuselig ist, also wo einfach viel läuft. Man macht dann die Pflegeanamnese, man ist viel im Gespräch, man schaut, dass Unterstützung da ist für die anderen Kinder, dass man in Ruhe die Pflegeanamnese machen kann. Und das ist für die Eltern, die uns die Anamnese mit uns die machen, ist das anstrengend. Der erste Tag ist anstrengend. Und dafür weiß man nachher wirklich Bescheid über das Kind und kann die Pflege übernehmen. Also es ist nicht so, dass dann die Eltern jeden Tag wieder der neuen Pflege müssen sagen, was zu tun ist. Also das machen dann wir wissen dann Bescheid, was zu tun ist.
Ja.
Und am Abreisetag ist es natürlich auch wieder sehr busy, weil ja, es muss alles zusammengepackt werden und die Familien bringen alles mit, was sie für die Pflege vom Kind brauchen. Also wir haben keine Beatmungsmaschine oder sowas.
Ah, das bringt es nicht.
Das Kind bringt seine eigene Maschine mit, seine eigene Rollstuhl, seine eigene Hilfsmittel und das Zimmer füllt sich und die Familie reisen alle mit Bus oder Anhänger oder Rufbox an. Also da kommt viel, viel Material zusammen. Und dann kehrt so der Alltag ein, also wo wir am Morgen um 7 Uhr anfangen und dann ist Übergabe und dann die Eltern schlafen, meistens noch Geschwister, die sind noch in den Betten. Und wir versuchen dann, die Pflege von dem Kind so zu machen, wie die sich das von daheim gewöhnt sind. Also wir sagen nicht, ja, bei uns läuft das jetzt so, sondern man macht es genau so wie daheim. Wenn es heisst, ja, die wacht immer schon um 5 Uhr auf und liegt dann aber noch im Bett und ist zufrieden, dann ist das bei uns genau das Gleiche. Und man fährt nicht zu einem Zeitpunkt an Wäsche oder so, sondern man macht es dann, wie es das Kind kennt von daheim. Meistens ist es ja doch so, dass man am Morgen mal Grundpflege macht und anlegen und in die verschiedenen Hilfsmittel und dass man dann in irgendeiner Form zum Morgen geht. Sei es, dass das Kind noch oral essen kann, sei es, dass es eine Sondernahrung überkommt, wie auch immer. Mhm. Und wir übernehmen das und dann kommen langsam verwachende Eltern, Geschwister, die kommen dazu und man sitzt miteinander vorne im Gemeinschaftsraum. Und so starten wir den Tag. Oft ist auch, dass man wirklich sehr viel Medikament verabreichen muss, in einem bestimmten Plan, der dann sehr taktet ist, weil die Kinder schon oft ganz abhängig von ihrem Rhythmus sind. Und dann haben wir so therapeutische Angebote, also dass die Physiotherapeutin kommt, meistens mit allen Kindern arbeitet und meistens wirklich auch eine Stunde mit ihnen arbeitet. Mhm. Dann Musiktherapie zweimal in der Woche, dann eben das therapeutische Malen einmal in der Woche. Dann machen wir, dass man, wenn schönes Wetter ist, geht man voraus mit dem Kind, wenn man kann. Wir haben einen grossen Garten, dass man im Garten spielt. Dann wird manchmal Ergotherapie noch dazugeholt oder Logopädie dazugeholt oder es ist einfach ein Angebot von uns, wo wir mit dem Kind schauen, was kann das Kind brauchen, wo braucht es Förderung, wo braucht es Anregung, Unterhaltung, wo braucht es Ruhe, dass man die Pflege so übernimmt, wie es daheim kennt. Ja, und am Nachmittag geht es auch so weiter. Am Nachmittag hat man weniger organisierte Therapien, sondern mehr so freie Zeit zur Verfügung, wo man dann schon für die erkrankten Kinder Angebote macht, wo aber auch für die Eltern und Geschwister die Kinder Angebote da sind. Sei es Kreativangebot, sei es Ausflug, sei es ein Pool-Turnier, sei es ja, einfach verschiedene Angebote. Auch, man fragt natürlich auch an einer Eingangsrunde von den Eltern ab, was ihre Bedürfnisse sind, was sie gerne machen würden. Und da ist dann auch viel, dass die einfach mal Zeit für sich wetten und oder Skifahren im Winter oder baden im Sommer.
Genau. Und Geschwisterkinder werden dann wie einbezogen?
Ja, also am ersten Tag, also am ersten Morgen, dann machen wir eine ältere Runde, wo die Eltern zusammenkommen und mit dem psychosozialen Bereich klären, wo sie gerade so stehen und was ihre Bedürfnisse sind. Und parallel dazu macht die Erzieherin oder Sozialpädagogin oder Montessori-Therapeutin mit den Geschwistern die Kinder auch so eine Runde. Und das kann dann sein, dass da Geschwister die von 3 bis 15 Jahren dabei sind. Mhm. Und die auch sich ein bisschen vorstellen, ein bisschen erzählen, wie es ihnen geht und was für sie gerade aktuell ist, was sie gerne machen möchten. Und dann bilden sich dort auch schon Kontakte. Und dann gibt es spezielle Angebote für geschwisterte Kinder, wo man etwas unternimmt oder etwas macht. Handwerken, basteln, man tun viel nähen auch mit den Kindern. Mhm. Oder eben von außen etwas machen. Und dann gibt es Angebote für die Eltern, auch so Gesprächskreis. Zum Teil einfach wirklich zur, dass es was Spass macht, aber auch so Gesprächsrunde, wo es ums Thema geht. Also, wir wehren uns ein bisschen dagegen, das nur als Freizeit und Ausspannen zu sehen. Es soll schon Gelegenheit sein, über das zu reden, was einen betrifft. Und die Gelegenheit auch zu nutzen, einmal darüber nachzudenken und auszusprechen, ja, wie geht es jetzt eigentlich weiter bei uns? Weil es wird, je nachdem, wird es immer schwieriger.
Genau, und
auch mal über, wie entwickelt sich unsere Familie mit über Jahre das erkrankte Kind? Wie geht es den Geschwistern, die immer zurückstehen müssen oder ganz häufig zurückstehen müssen? Und da ist es wichtig, dass man diese Themen sowohl mit den Geschwistern wie mit den Eltern kann bearbeiten, ein Stück weit. Nie mit Druck oder so, jetzt müsst ihr über eure Probleme reden, sondern einfach ein Forum bieten, wo man kann über das reden und wo dann auch wirklich Ansprechpartnerinnen da sind, wo da könnt so ein Gespräch auch moderieren und beraten.
Genau, es ist ja vielleicht gar nicht jedem so wohl, also in dieser 1:1 oder 1:Gruppen Gesprächssituation, vielleicht kommt ja das wie dann bei etwas ganz anderem machen, dann einmal zum Tag, oder?
Genau, ganz häufig auch dann eben zum Beispiel beim Fahnennähen oder bei einem Ausflug, wo man einfach nur, weil man nebeneinander läuft, ins Gespräch kommt. Und darum ist es wichtig, solche Sachen zu machen, aber auch die Wachheit zu haben, so Steilvorlagen für so ein Gespräch aufzugreifen und zu nutzen.
Mhm, genau. Jetzt haben wir ein bisschen gehört und gesehen, bei euch lebt es sehr. Mhm. Und doch begleitet ihr aber auch Familien, wenn ein Kind stirbt. Wie schafft ihr dann für das die geeignete Atmosphäre? Also was ist überhaupt eine geeignete Atmosphäre, wenn ein Kind verstirbt? Mag man dann vertragen, dass man den Kinderlärm hört von den anderen? Mhm. Zum Beispiel. Wie bringt ihr denn das an bei euch im offenen Haus, dass man gleich vielleicht so ein intimes Moment kann schaffen kann?
Wo du mir deine Fragen geschickt hast, über welche Themen du so reden willst, sind noch ein paar Kollegen und Kolleginnen bei mir im Büro gesessen und die haben das gerade weitergegeben, haben gesagt, was braucht es? Wie schaffen wir die Atmosphäre? Einer hat gesagt, viel Ruhe, viel Empathie. Für mich ist es so, also die Familie, wenn ein Kind, wenn man weiss, es geht jetzt wirklich zu Ende, das ist, wir nennen das Final oder Terminal, die Pflege, sind wir jetzt da und das Kind wird versterben jetzt. Und das ist für die Familie so eine außerordentliche Situation. Das erlebt man ja einmal im Leben. Also man wünscht ja niemandem, dass er sein Kind muss im Tod begleiten, oder? Und wenn es passiert, dann passiert einem das hoffentlich nur einmal. Und da eine Begleitung können anzubieten und eben eine Atmosphäre zu schaffen, wie du gefragt hast. Also für mich hat das wirklich etwas zu tun mit Ruhe, mit sich einfühlen können und auch mit einer Sicherheit ausstrahlen. Also nicht, ich weiß alles besser oder ich mache das, ich kann das, sondern einfach denen die Sicherheit vermitteln, wo sie in dem Moment nicht können haben, wo sie merken, das ist für uns so eine extreme Situation und da ist jetzt jemand, der uns einfach mal vermittelt, wir sind dabei, wir sind bei euch und wir begleiten euch. Und das nicht in einer Hektik oder in einer Unruhe, sondern wirklich, das ist schon richtig, es braucht viel Ruhe. Aber das hat nichts zu tun mit Kinderlärm oder so. Also es ist oft so, dass eine Familie bei uns ist mit einem sterbenden Kind und die sehr gern und viel im Kontakt sind mit der anderen Familie. Und auch die Geschwister, die Kinder miteinander im Kontakt sind und die wissen genau, mein Bruder stirbt jetzt und die anderen Kinder Fragen dazu stellen. Und das sind ja wieder die Steilvorlagen, die ich vorher auch angesprochen habe, ja. Dass für andere Familien das auch Einstieg ist, darüber nachdenken, wie ist denn das bei uns? Aber nochmal zurück zur Frage, wie schafft man die Atmosphäre? Ich glaube, es ist ja nicht so an der Tagesordnung. Das ist auch für uns etwas ganz Besonderes, wenn ein Kind final bei uns ist. Und dann ist es auch so eine Atmosphäre, so eine Sorgfalt untereinander. Also wenn ich, oder ein Kollege von mir ist in der Bezugspflege bei dem sterbenden Kind, man hält dem so den Rücken frei und man unterstützt den, man trägt ihn ein Stück mit. Und es ist ja, er oder sie ist ja nicht alleine, denn es ist auch immer jemand von dem psychosozialen Team dabei, der anwesend ist oder wo gerufen werden kann. Und es ist so, es hat einfach so etwas Intensives. Es ist eigentlich eine schöne Stimmung im Haus. Ja.
Eben, es macht ja sicher auch etwas mit den anderen Familien, wenn sie wissen, das Kind von dieser Familie ist am Sterben. Ja. Ich nehme an, du hast gesagt, es gibt wie auch nochmal wie einen Grund mehr, um darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich bei uns.
Ja.
Habt ihr dann irgendetwas, was ihr dann macht als Abschiedsritual oder vielleicht für das ganze Haus? Wie ist denn das, wenn ein Kind jetzt verstorben ist?
Also vielleicht zuerst noch mal so, wie die anderen Familien teilnehmen. Also das hängt ja auch immer sehr von der betroffenen Familie ab, wie sie das will. Es gibt die, die den Kontakt suchen, es gibt aber auch die sich eher zurückziehen in dem Moment. Und die anderen Familien sind meistens da auch empathisch und spüren ein bisschen, was die wollen oder brauchen. Und auch die Geschwister, die Kinder. Und man ist einfach wacher, aufmerksamer und schaut, was braucht es gerade. Und man macht dann, hat ja immer die Möglichkeit, auch so eine Gesprächsrunde zu machen, wo man informiert oder wo man dann, wenn spezielle Situationen sind, wo man sagt, da müssen jetzt eigentlich alle informiert werden oder Möglichkeit haben, Fragen zu stellen oder sich auseinanderzusetzen, hat man jederzeit auch die Möglichkeit, so eine Runde einzuberufen. Oder? Und wir im Team haben natürlich die Möglichkeit, bei der Übergabe darüber zu reden und wo dann auch psychosoziale Kolleginnen aus dem psychosozialen Bereich dabei sind, wo man wirklich sich sehr gut abspricht, auch mit dem Palliativteam oder mit dem Arzt, wo meistens dann auch mit involviert ist, auch für die Medikation oder so. Also es ist einfach so, man schafft sehr im Team und es ist von der Hauswirtschaft über die Verwaltung, es weiss jeder. Oder? Es passiert nie, dass ein Kind stirbt, ohne dass nicht vorher alle gewusst haben. Das ist jetzt dann so weit.
Ja. Also es ist auch wie im ganzen Haus spürbar. Eigentlich, oder?
Und nicht als Schwere. Ja. Und natürlich, es wird viel brüllen, es wird aber auch viel gelacht und es ist ja oft auch so, dass es Kinder sind, wo schon lange auf ihrem Weg sind.
Gehört dann auch die Begleitung nach dem Versterben dazu? Wie lange sind ihr noch mit diesen Familien im Kontakt?
Also zuerst einmal ganz unmittelbar nach dem Tod. Also die Familie darf mit dem verstorbenen Kind noch Tage bei uns bleiben, bis es gibt rechtliches Limit, irgendwie 4 Tage oder so. Wobei man auch da merkt, es ist dann schnell auch so passiert eine Veränderung. Oder? Und kommen wir vielleicht noch drauf. Wir haben, wenn die Familie abgereist ist, ist man natürlich auch telefonisch noch im Kontakt. Ganz unmittelbar. Wie geht's? Und dann haben wir verschiedene Rituale oder Möglichkeiten, den Kontakt zu halten. Also wir machen jedes Jahr einen Erinnerungstag. Da ja. werden alle Familien eingeladen, von denen ein Kind, das bei uns war, verstorben ist. Die Familien melden sich an den Erinnerungstag und man verbringt den Tag miteinander und man schaut, dass aus der Bezugspflege von jeder Familie, die sich dort anmeldet, jemand dabei ist, der dann auch mit ihnen ins Gespräch kommt. Und man kriegt ein bisschen mit, wo stehen die auf dem Weg, in ihrer Trauer oder aus ihrer Trauer, was hat sich in der Familie verändert und wo stehen sie jetzt. Mhm. Und das wird genutzt. Also da kommen viele Familien, vor allem die, wo das Kind erst kürzlich verstorben ist. Mhm. Dann machen wir so, dass wir am Todestag haben wir so eine Gedenkhecke, dort wird dann ein Foto von dem Kind aufgestellt und die Familie kriegt von uns einen Brief zum Todestag, wo man auch wieder im Kontakt ist. Mhm. Auch zum Geburtstag schicken wir eine Karte.
Okay.
Ja.
Okay.
Und so der normale Prozess ist eigentlich, dass die Familie irgendwann, also nach 5 Jahren fragen wir nachher, ob sie das überhaupt noch wünschen. Mhm. Und für viele ist dann so, dass sie sagen, nee, das hat sich für uns jetzt so, ja, so die Anfang von der Trauer hat sich verändert und wir haben uns wieder neu gefunden, ohne das Geschwisterte oder ohne das Kind. Und wir wollen das jetzt nicht mehr jedes Jahr, die Erinnerung oder einfach ein Brief zum Todestag. Oder? Mhm. Und dann hören wir auch auf mit dem, aber es kommen ja immer noch die Familien zum Beispiel in den Fahnengarten einmal den Fahnen besuchen.
Genau, jetzt lösen wir doch das mal noch auf mit der Fahne. Erzähl doch mal von dem Fahnenritual, das ihr habt.
Ja, das ist auch einer von den Bestandteilen, wo am Haus so viel Farbe geben, auch im übertreiten Sinn. Man hat sich am Anfang überlegt, wo so Spitz entstanden ist, die Konzeption entstanden ist, hat man sich überlegt, was will man als Symbol, wo das Kind über all die Aufenthalt bis über den Tod raus begleitet. Und man hat nicht etwas Starres, Unveränderliches wollen und ist dann auf die Fahne kommen. Mhm. Also jede Familie, die ins Haus kommt, hat die Möglichkeit oder kriegt ein Angebot zusammen mit jemandem vom therapeutischen Bereich, eine Fahne zu nähen. Mhm. Kann man sich vorstellen, so eine Schallplattengröße für die, die noch wissen, wie das war. Eine Fahne, Stoff. Und auf die Fahne kommt der Name vom Kind. Es kommen Symbole, die für das Kind wichtig sind. Dann ist zum Beispiel auf der einen Fahne ein Äpfelbaum und eine Hängematte oder eine Trommel oder Fischli im Wasser oder ein Delfin. Also einfach so irgendein Symbol, das für das Kind wichtig ist. Mhm. Und dann steht noch das Geburtsdatum drauf. Und dann ist das erstmal die Fahne, wo genäht wird und da entstehen auch schon, wenn man tut ja nicht einfach der Familie sagen, sie können jetzt eine Fahne nähen, sondern man ist in dem Prozess dabei und da entsteht schon ganz viel, wo man erzählt. Ja, warum ist jetzt da der Delfin drauf und wie ist das eigentlich gewesen, wo das Kind geboren ist? Und das ist ja immer ein ganz schönes Gespräch. Mhm. Und dann wird die Fahne aufgehängt und zwar hängen die Fahnen von den Familien, die im Moment im Haus sind, hängen so ganz zentral an einer Korkwand. Mhm. Also das ist fast wie so eine Visitenkarte. Man hat dann die Korkwand und dort sind 5 Fahnen drauf und wenn das Kind kommt, sieht es als erstes, seine Fahnen hängen da, ich werde erwartet, schau, das haben wir letztes Jahr gemacht und jetzt ist auch noch dies und jenes und das Kind da und die sind ja das letzte Mal auch schon da gewesen, wo wir da gewesen sind. So hängen die Fahnen an dieser Korkwand ganz zentral. Mhm. Alle Fahnen von allen Kindern, die im Moment nicht da sind, hängen oben an der Decke, von der Decke ab, der Wand noch. Mhm. Also muss man sich vorstellen, dass ganze Kinderhospiz ist voll mit diesen Fahnen. Das sind, darf ich mal nachschauen, wie viele Kinder wir jetzt haben? Sind es 715 begleitete Familien.
Wow, ja.
Wobei die nicht alle immer noch da sind. Das ist einfach insgesamt, wie viele haben wir begleitet. Und es hängen hunderte von Fahnen. Und es ist total bunt. Und jede Fahne ist komplett anders. Und jede Fahne hat irgendeine Aussage, eine Geschichte. Und wenn das Kind abreist, wird die Fahne wieder aufgehängt. Und die Fahne von den Kindern, die anreisen, kommen ab. Dann ist noch ein ganz wichtiges Detail, ist, dass an jedem Aufenthalt wird ein Symbol dazu. Die meisten haben so ein Kettchen dran, ein kurzes Kettchen mit ein paar Krellen. Oder jemand hat vielleicht dort Äpfel in den Baum oder Fischli in der See. Irgendein Symbol für den Aufenthalt, wo man sehen kann, wie oft ist die Familie schon bei uns gewesen. Da gibt es Fahnen, die haben 20 Aufenthaltssymbole dran. Das Kind, das über 15 Jahre, und am Anfang hat man ja noch zweimal im Jahr kommen können, wo wir noch nicht so viele Familien betreut haben. Also hängen die Fahnen oben an der Tilly oder an der Wand. Dann ist es so, wenn ein Kind verstirbt, das heisst, dass wir von daheim benachrichtigt werden. Meistens ist man vorher schon in Kontakt, weil wenn das Kind daheim verstirbt, das heisst, dass das Kind wirklich bei uns im Haus verstorben ist, egal wie, hängen wir die Fahne auch wieder an einem zentralen Ort im Pflegebereich an eine, so eine schöne Messingstange. Obendrauf ist ein grosser Kupfergong und dort ist im Zentrum eine Kerze. Also wenn wir die Nachricht kriegen, dass das Kind verstorben ist, dann nehmen wir zur Übergabe die Fahne von dem Kind mit. Wir nehmen die Kerze mit, machen eine Gedenkminute, erzählen ein bisschen von dem Kind. Die Kollegin vom therapeutischen Malen, die auch viel, viel Fahne mit der Familie gemacht hat, weiß meistens noch, warum, wie ist die Fahne entstanden, was ist da, warum wichtig. Man erzählt ein bisschen über das Kind und dann hängt man die Fahne am Fahnengang auf und lässt die Kerze runterbrennen. Das geht dann ein, zwei Tage. Und dann nimmt man auch dort die Fahne ab. Aber in dieser Zeit ist man natürlich mit den Familien im Kontakt. Und die Eltern, die im Haus sind und sehen, da hängen die Fahnen, fragen dann auch, was ist passiert. Und auch das kann man wieder als Gesprächseinstieg nehmen. Man kann nicht irgendwelche Datenschutzsachen erzählen, aber man, es ist einfach ein guter Einstieg, immer wieder in Gespräch. Und die Seelsorgerin oft ist dann im Kontakt mit der Familie und dann hängen wir die Fahne in unseren Abschiedsbereich. Das ist so ein Andachtsraum, eine Art, aber auch sehr schön. Und und dort wartet die Fahne quasi, dass nachher die Eltern einmal zu einer grossen Abschiedsfeier zu uns ins Haus kommen und die Fahne dann als letzten Standort oder im Fahnengarten hängen. Dort wird sie verrissen, aufgehängt, ganz schöner Fahnengarten, schön gestaltet mit vielen Fahnen. Und dort verblasst die Fahne und verrottet im, im eigentlichen Sinn. Ja. Und ist auch ein bisschen Sinnbild, wie der Schmerz sich verändert, wie die Trauer von der Familie sich verändert. Und viele Familien kommen auch die Fahne besuchen, wenn sie mal im Allgäu sind oder wenn sie zum Geburtstag oder rufen an, wir sind auf der Durchfahrt, dürfen wir kurz vorbeikommen. Und sehen auch wieder, wie die Fahne sich verändert und merken, wie sich ihr Gefühl zu dem Ereignis verändert. Und wenn jetzt die Fahne wirklich schier nicht mehr erkenntlich sind, geht man ja wieder in Kontakt mit der Familie und schaut, was soll jetzt passieren. Tut man es im Osterfeuer verbrennen oder wenn sie es wo vergraben oder wenn sie, ja, einfach, dass man nochmal darüber redet. Oft ist das nach 5 Jahren. Und dann haben wir nur noch so einen Wimpel aus einem Kunststoff mit einem Metallblättchen, wo der Vorname draufsteht. Und der hängt dann an so einer Steinstelle. Und das ist dann quasi das Letzte, wo man als letzte Station, die Fahne gibt es dann auch nicht mehr. Und für Familien, die eigentlich, wenn sie sehen, ah, die Fahne, das ist der Anfang von der Fahne, und am Schluss hängen die Fahnen im Fahnengarten. Und dann gibt es so einen Widerstand. Oder? Das korrigiert sich aber meistens im ersten Aufenthalt. Und man redet ja mit denen auch über die Idee von der Fahne und über die Konzeption vom Haus. Und meistens wollen die dann wirklich auch schnell, also sie haben auch den Wunsch, dann die Fahne für ihr Kind zu machen. Und das machen ja auch oft Geschwister, die machen die Fahne oder das erkrankte Kind selber will sich beteiligen am Fahnennähen. Ich habe mir auch schon oft vorgestellt, wie eine Fahne aussehen müsste für mich oder für meine Kinder. Ohne jetzt immer den Tod da vor Augen zu haben. Ja. Aber so, was für Symbol würde ich jetzt für mich auf eine Fahne tun?
Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ja.
Ich finde auch.
Ein sehr schönes Ritual gefällt mir. Das Kinderhospiz bietet ja auch einen ambulanten Dienst an. Heißt das, dass die Familien auch begleitet werden, wenn sie wieder daheim sind? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Für was haben die Dienst?
So, es gehören verschiedene Bereiche zum Kinderhospiz. Unter anderem auch die Akademie und eben der ambulante Dienst. Und das ist jetzt aber nicht ein ambulanter Pflegedienst, sondern das ist mit Ehrenamtlichen, wo die Familie daheim unterstützen und wo dann oft eher auch zum Beispiel im Alltag unterstützen oder mit den Geschwistern die Kinder unterstützen. Also für das erkrankte Kind ist meistens der ambulante Pflegedienst da, wo die Familie andersweitig hat, oder nicht von uns. Und die Unterstützung durch den ambulanten Dienst ist mit den Ehrenamtlichen.
Ja, okay. Da geht es ja nicht, dann in dem Sinne nicht um die Pflege, sondern wirklich
Unterstützung.
Genau. Deutschland hat ja im Gegensatz zu der Schweiz seit 25 Jahren Erfahrung mit Kinderhospiz. Und offenbar gibt es mittlerweile, ich habe nachgelesen, beim Deutschen Hospiz- und Palliativverband insgesamt 19 Kinderhospiz in Deutschland. Wie steht es denn insgesamt um die pädiatrische Palliativcare in Deutschland? Wie würdest du das beurteilen? Gibt es Lücken, die du siehst? Gibt es Sachen, die vielleicht nicht so gut sind? Wie würdest du das beurteilen?
Also ich sehe eine grosse Entwicklung in der ambulanten Palliativcare für Kinder. Es ist so, dass am Anfang, wenn Kinder ins Hospiz gekommen sind, also am Anfang von der Hospizzeit vor 15 Jahren, hat man gemerkt, dass die Kinder noch viel weniger betreut sind, was so die Medikation betrifft, was Therapien betrifft, was Beratung betrifft, auch was Begleitung in der Finalphase betrifft. Und mit der Zunahme von der palliativen, ambulanten Palliativpflege hat sich das ganz stark verändert. Also wir merken, die Familien sind gut versorgt von den ambulanten Palliativteams. Und wir können uns inzwischen auch oft an das Palliativteam wenden, wenn wir Fragen zur Versorgung haben. Und das ist früher nicht so gewesen. Also da haben wir noch viel häufiger unsere diensthabenden Ärzte müssen einstellen, Sachen fragen, auch zur Medikation oder zur Therapie. Und die kommen jetzt mit perfekten Mediplänen vom Palliativteam, Therapieplänen. Das hat man gemerkt. Und auch für die Finalversorgung merkt man, dass viele Familien gar nicht unbedingt wollen, ins Hospiz kommen, weil sie sagen, wir sind daheim sehr gut betreut, wir haben Oma, Opa da, wir haben Onkel, Tante da, wir wollen eigentlich daheim bleiben. Und das ist ein Stück weit auch eben den ambulanten Palliativteam zu versorgen, zu verdanken. Und also ich denke, das hat in den letzten Jahren total zugenommen, das Angebot hat sich vergrößert und verbessert.
Das Kinderhospiz St. Niklaus, wo du schaffst, tut viel zum Spenden generieren. Das ist auch ein wichtiger Teil auf der Webseite. Ja. Ihr habt irrsinnig viele so, also Beispiele, die ihr nennt.
Also es gibt einen Hospizverein. Mhm. Und die haben schon, bevor es das Hospiz gegeben hat, Spenden gesammelt. Also 5 Jahre vorher. Das Haus ist aus Spendengeldern finanziert worden. Und das ist ein Team, das die Spendenakquise macht. Also die machen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, ganz viele Präsentationen. Wir haben 2-mal im Jahr einen Tag der offenen Tür, der wahnsinnig gut besucht ist. Auch um den Unterschied zu vermitteln zwischen einem Erwachsenenhospiz und einem Kinderhospiz. Das können sich viele ja gar nicht vorstellen, was das ist. Und da ist Öffentlichkeitsarbeit extrem wichtig. Und das machen vor allem die vom Hospizverein. Finanziert wird der Aufenthalt, wie ich vorher schon gesagt habe, von der Krankenkasse. Die zahlen einen Beitrag für das erkrankte Kind. Alles andere wird aus Spendengeldern finanziert.
Also was die Familien quasi...
Familien, Geschwister, die Kinder, ja. Also auch der Erhalt vom Haus, alles Personal wird zum grössten Teil aus Spendengeldern finanziert. Mhm. Also das ist eine Zahl, die man sagen darf, das ist auch immer an der Führung. Also wir brauchen eine gute 1 Million im Jahr für den laufenden Betrieb von Spendengeldern.
Das ist viel, ja, wenn man das und generieren muss.
Ja, da wird einfach sehr, sehr viel gemacht dafür. Mhm. Und das merkt man auch, dass das ein attraktives, also es ist attraktiv für das Kinderhospiz zu spenden. Das ist, wir kriegen viel Spenden und das ist wunderbar und da kann man auch, muss man immer Danke sagen, aber es ist der Öffentlichkeitsarbeit zu verdanken, es ist den vielen Tagen der offenen Tür und dass wirklich auch Kollegen, Kolleginnen den Hospizgedanken auch ein Stück weit verbreiten oder dass ich jetzt da sein kann, weil für viele ist einfach nicht klar, dass ein Kinderhospiz etwas anderes ist als ein Erwachsenenhospiz.
Ja, ich merke eher, dass sich unsere Gesellschaft recht schwer damit tut, hinzuschauen, wenn Kinder so fest krank sind oder wenn Kinder sterben. Ich nehme mal an, dass das schon noch ähnlich ist in Deutschland. Also offenbar macht ihr sehr gut die Öffentlichkeitsarbeit. Wie erlebst du das, wenn du erzählst in Deutschland, was du machst? Wie reagieren die Menschen auf das?
Also es ist schon oft so, dass ja, und wo schaffst du? Ja, im Kinderhospiz. Und dann kurze Stille. Oh, das ist aber schwierig. Und man merkt dann ein bisschen, man verdirbt ein bisschen die Laune von der Party, oder?
Genau.
Und, aber also ich kann das inzwischen auch korrigieren, denn, weil also das ist die erste Reaktion. In meinem Leben, also für mich persönlich, spielt das Sterben und das Dabeisein beim Sterben eine wahnsinnig grosse Rolle. Und ich weiß nicht, wie es kommt, aber ich bin immer wieder damit konfrontiert und ich finde es auch wirklich schöne Erfahrung. Also nicht, dass da irgendwie ein falscher Eindruck entsteht, sondern es ist, für mich spielt es eine wahnsinnig grosse Rolle im Leben. Und vielleicht verliere ich manchmal ein bisschen den objektiven Blick, wie ist das für andere?
Die nicht so nah dran sind.
Nicht so viele eigene Erfahrungen haben und auch nicht die Unterstützung vielleicht noch nicht so erfahren haben. Aber es ist natürlich immer ein schwieriges Thema. Sterben, Tod, Trauer und erst recht natürlich bei Kind. Und man muss aber auch einfach sehen, dass es für viele Kinder, die haben einfach, von denen wird so viel verlangt, die haben ein schweres Leben. Oder? Das sind ja nicht alles Kinder, die akut jetzt krank werden und sterben. Oder? Es ist für viele Kinder ein ganz langer Weg. Und das wissen die Leute nicht, die das einfach einmal hören. Oder? Ein Kinderhospiz, da ist... Das ist ganz schwierig. Wenn man das vermitteln will, dass ein Kind auch sterben darf. Also, das sind ja oft schwerst mehrfach behinderte Kinder. Und natürlich schaut man immer, was ist ethisch auch vertretbar, ja. Was sind Therapiezielveränderungen. Und wo man einfach auch sehen muss, es ist auch für ein Kind eine Erlösung oder eine Möglichkeit, mal ein Schlupfloch zu finden. Aber das ist ganz, ganz schwierig. Ich merke das auch jetzt, wenn ich darüber rede. Es ist einfach schwierig. Dass alte Leute sterben, das ist in Ordnung. Und dass Kinder sterben, das hat man das Gefühl, muss man erst mal verhindern. Und das ist ja auch richtig.
Ja.
Aber es gibt einfach Situationen, wo sich das anders zeigt.
Wenn du jetzt über deine Arbeit so nachdenkst, was ist das, was dich am meisten fordert?
Also ich arbeite wahnsinnig gerne im Kinderhospiz. Eine Herausforderung ist sicher, den vielen verschiedenen Familien gerecht zu werden. Und was schwierig ist oft zu sehen, dass der Bedarf eigentlich grösser wäre. Ja. Also, dass man ihnen mehr anbieten möchte und auch mehr anbieten müsste, aber die Möglichkeit einfach nicht da ist. Dass der Aufenthalt zum Teil einfacher wäre, wenn sie länger wären, wenn sie öfter wären. Und dann muss man so entscheiden zwischen, bietet man jetzt vielen Familien einen kurzen Aufenthalt an oder bietet man weniger Familien einen längeren Aufenthalt an. Also das finde ich so der Spagat, wo wir natürlich auch haben. Am Anfang vom Kinderhospiz war es so, dass Familien zwei, vielleicht in Ausnahmefällen sogar dreimal im Jahr können kommen.
Ja.
Jetzt gibt es Familien, die keinen Aufenthalt kriegen, weil es einfach zeitlich nicht drin liegt. Wir haben zu viele Familien.
Also es bräuchte auch in Deutschland mehr Kinderhospiz.
Ja. Es sind aber alle Kinderhospiz in Deutschland spendenfinanziert.
Ja.
Und da muss man dann auch abwägen, wo grabt man sich gegenseitig das Wasser ab.
Ja, schwierig, ja. Wie regenerierst du dich selber nach deiner Arbeit? Also so, dass du wieder Kraft kannst danken für deine Arbeit?
Also ich glaube, ein springender Punkt ist, dass die Arbeit selber sehr befriedigend ist. Trotzdem muss man sich regenerieren. Und durch Bewegung, durch Sport. Ich gehe sehr gerne schwimmen. Für mich ist der Austausch mit meinen Söhnen ganz wichtig, wo es dann nicht unbedingt um Kinderhospiz geht. Einfach so das normale Leben, auch mit Freunden, Freundinnen, dann alle schönen Sachen, Bücher, Kunst, Ausstellungen, Theater, Musik, ganz wichtig, Musik. Also im weitesten Sinn einfach schöne Sachen. Das hilft mir, mich zu regenerieren oder ich muss mich auch oft dann zurückziehen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt den ganzen Tag im Hospiz gewesen, habe den ganzen Tag geredet und dann auch einfach einmal niemand um mich herum haben will. Aber man darf sich das in das Gefühl nicht zu fest versinken lassen, sondern dann wieder unter die Leute, also mit Freundinnen, Freunden abmachen.
Genau, und dann ganz andere Sachen.
Kochen, essen,
besprechen.
Oder? Ja, es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit vom Hospiz reden.
Ja.
Die kennen mich auch häufig auch.
Und ja, klar.
Haben schon Haufen Führungen gemacht.
Ja. Schaust du noch ein bisschen auf die Schweizer Entwicklung in Bezug auf Kinderhospizarbeit?
Ja, und zwar bin ich ja am Anfang viel gefragt worden, warum schaffst du nicht in der Schweiz oder so, auch überhaupt auf Pflege bezogen. Und ich gemerkt habe, es gibt in der Schweiz kein Kinderhospiz. Und ich mir das nie so richtig erklären konnte, bin immer davon ausgegangen, die sind vielleicht privat so gut betreut, dass sie das gar nicht brauchen oder die haben irgendwie die finanziellen Möglichkeiten, sich andersweitig Unterstützung zu holen. Das ist aber nicht so. Wir haben ja am Anfang auch Familien aus der Schweiz gehabt.
Ja.
Und dann also Elisabeth hat ja, Elisabeth Brennigmeier hat ja die letzte Episode eingesprochen, mhm, und die kenne ich von, die sind zu uns ins Hospiz gekommen, schauen, wie wir das machen, wo das so also ganz in den Anfängen war, ist, dass man in Zürich ein Hospiz eröffnen möchte.
Mhm.
Ist sie eine Woche bei uns gewesen, ihr dürfen das Haus zeigen, Konzeption erklären, sie hat auch in die anderen Bereiche hineingeschaut und ist jetzt eigentlich gut integriert da schon in, ja, einer, in gewisser Art, ja, und Weise. Mhm. Dann ist das, sind von Basel, mhm, zwei Personen bei uns gewesen, die auch schauen sind, wie wir das machen, was wir da erzählen. Mhm. Und jetzt gerade von Malani in,
ja, in Bern.
In Bern. Ja. Und so, also einerseits, wo auch also unsere Geschäftsführung wahnsinnig grosszügig ist, dass ich dann wirklich einen Tag mit ihnen verbringen darf, mhm, alles zeigen, alles, mhm, erklären. Und dass wir da auch nicht irgendwie so, nein, nein, macht ihr jetzt einmal, wir haben das, mhm, auch selber gemacht, sondern, ja, dass man schon voneinander lernen und profitieren. Mhm. Also so sehe ich das, ich, ja, erzähle das sehr gerne. Und so bin ich jetzt wieder ein bisschen in dieser Szene drin, oder? Mhm. Hören von der Elisabeth, wie weit sie sind. Ich habe jetzt gerade wieder etwas über Basel gehört, wo, ja, ich nicht weiss, wie geht jetzt das,
ja, dort da weiss weiter. Ich auch noch nicht, ja.
Und dann in Bern, wo die Verzögerung zwar ist, mhm, aber wo auf
ich glaube, gutem Weg August sind. Jetzt, ja, die Familie aufnehmen, genau.
Und das schaue ich mir mit viel Interesse, ja, an und, ja, und erzähle gerne von unserem Hospiz und schaue, was man da muss. Nicht jedes Rad neu erfinden. Genau, also es, genau, gibt Sachen, wo man schon voneinander profitieren kann. Mhm. Aber die Finanzierung ist, glaube ich, komplett eine andere.
Ich glaube auch, aber es ist auch nicht einfach. Also.
Ja, ja, das höre ich. Ja,
genau.
Ja.
So, zum Schluss, gibt es Wünsche, die du hast als Gesundheitswesen, dass der Kind mit einer lebenszeitlimitierenden Erkrankung würde besser gehen und ihren Familien? Was bräuchte es ganz zwingend mehr?
Also, ich finde, es braucht, es steht und fällt mit einem, mit richtig motivierten, richtig engagierten, kreativen Fachkräften in der Pflege und auch in den anderen Bereichen. Das bedingt, dass die sehr gut ausgebildet sind. Und das heisst, für, also sowohl für gutes Personal wie auch für gute Ausbildung, einfach viel mehr Geld muss in die Hand genommen werden.
Mhm. Mhm.
Also das ist jetzt einfach mal, ich denke, es steht und fällt mit dem Team.
Ja. Das ist klar, das ist ein Faktor, ja, der andere ist sicher, ja, auch die Finanzierung. Ja.
Ja.
Mhm.
Also um nicht jetzt eine politische Diskussion. Nee, also,
die sparen wir uns jetzt.
Ja. Ja.
Mhm.
Also ich glaube, im Moment haben wir eigentlich bei uns im Kinderhospiz St. Nikolaus gute Voraussetzungen, um gut zu arbeiten. Aber der Bedarf gesamtdeutsch ist natürlich riesig. Oder?
Ja. Ja, okay, schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja.
Ich habe mich sehr gefreut, dass du da gewesen bist und hätte dir noch gern lang zugelassen. Danke viel mal, hast du den Weg auf Zürich unter die Füße genommen und ich wünsche dir alles Gute bei deiner weiteren Arbeit.
Ja, danke viel mal, ich habe sehr gern erzählt und habe jetzt schon das Gefühl, das habe ich nicht gesagt und das habe ich nicht gesagt und das wäre noch wichtig gewesen. Und
ja, vielleicht gibt es mal noch eine zweite Folge, ja, mit dir.
Ja, weil es sind so viele Bereiche und man könnte einfach, mhm, einen rauspicken, ja, und den gründlicher machen.
Genau. Oder
gerade was die Finalversorgung betrifft, das ist ein, ja, riesiges Thema.
Ja, ja, gut. Danke vielmals, dass du da warst.
Gerne. Schön, dass ich an den Dörfer komme.
Mich hat es beeindruckt, wie viel ein Kinderhospiz kann zur Lebensqualität einer Familie und ihrem schwerkranken Kind beitragen kann. Dass Familien sich in Ruhe mit Fachpersonen über ihre Situation unterhalten, ihren Weg mit ihrem Kind nachdenken, eine Standortbestimmung machen und Kraft danken können, um den Alltag wieder in Angriff zu nehmen. Darum bin ich überzeugt, dass die Schweizer Kinderhospiz einen wichtigen Teil zu der pädiatrischen Palliative Care beiträgt. Den Link zum Kinderhospiz St. Niklaus und zu den drei Schweizer Projekten gibt es wie immer in den Shownotes. Das war es für das Mal vom Palipod, ein Podcast fürs Leben bis zuletzt. Der Palipod ist ein Podcast von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit viel Lebensqualität. Oder anders gesagt, leben Sie gut. Weil das Leben geht bis zum letzten Schnuff.